Hallo und herzlich willkommen bei Geistreich am Samstag. Heute ist Dr. Dorothea Fuckert noch einmal bei mir zu Gast. Wir haben bereits in der vergangenen Woche über das Thema Leben zwischen den Leben gesprochen. Dr. Fuckert ist ausgebildet worden von Dr. Michael Newton in den USA, dem Begründer der spirituellen Rückführungen in das Leben zwischen den Leben. Und ich bin sicher, es wird heute ebenso spannend wie in der vergangenen Episode. Hallo, liebe Dorothea, ganz lieben Dank, dass du auch heute nochmal für viele Fragen Antworten hast dass ich dich noch ein bisschen löchern darf. Wir haben in der vergangenen Woche so über das Grundsätzliche deiner Arbeit gesprochen, Rückführung in das Leben zwischen den Leben. Und ich habe zunächst mal noch ein Thema, was wir angeschnitten haben und was für mich persönlich auch sehr bedeutungsträchtig ist. Und das ist das, was du Seelenführung nennst oder allgemeinhin vielleicht als Geisthelfer bezeichnet wird. Vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen deine Beobachtungen und Erfahrungen schildern. Wie nehmen Menschen ihre Seelenführung wahr? Und kann man vielleicht auch schon zu Lebzeiten einen Bezug dorthin aufbauen?
Ja. Um mit der letzten Frage zu beginnen, ja, das kann man auch zu Lebzeiten. Allerdings ist meine Erfahrung, dass durch eine solche angeleitete Rückverbindung mit der Seelenführung das viel leichter und intensiver und tiefer greift. Die Verbindung mit der Seelenführung wird als überwältigend schön, heilsam, bereichernd erlebt. Ich habe ja letzte Woche schon angedeutet, dass die meisten das so beschreiben, dass sie von einem Engelwesen oder einem Geistwesen sanft kontaktiert werden, berührt werden, umarmt, gehalten. Sie werden aufgefüllt mit einer Energie von Akzeptanz, Liebe, bedingungslose Annahme, Verständnis, Weisheit und oft auch Humor. Und es kommt immer, wenn die Seelenreise klappt, dann kommt das immer zu einer energetischen Verschmelzung zwischen dem Menschen, dem Reisenden und diesem Seelenwesen, dieser Geistgestalt. Ich frage da auch immer, wie kann ich am leichtesten in gefühlte Verbindung gehen mit dir in meinem täglichen irdischen Leben? Und da kommt immer eine Antwort. Zudem frage ich, wo im Körper spüre ich die Verbindung zu dir am deutlichsten? Und das wird dann mal hier so beantwortet, als wie eine Hand auf deiner Schulter, wie ein warmes Erfülltwerden im Herzen, wie eine Umarmung und so weiter. Jeder Mensch hat zumindest eine Seelenbegleitung. Manche haben zwei, sehr wenige drei, aber alle Menschen haben eine ganze Gruppe weiterer geistiger Helfer, die nicht so ganz nah bei uns sind, sondern ein bisschen mehr so aus der Distanz unsere Entwicklung auch mit unterstützen. Da sind verschiedene Wesen dabei. Da kann mal eine Seele eines lebenden Verstorbenen dabei sein. Oder auch Seelen beider Eltern, verstorbene Eltern, eines Kindes, unterschiedliche Engelwesen, geistige Lehrer, aufgestiegene Meister oder sogar mal ein ganzes Bewusstseinskollektiv, wie das Buddha- oder Christusbewusstsein.
Ja, spannend. Du hast gesagt, dass unter Umständen vermittelt wird, wie dieser Kontakt hier, wo man das fühlen kann oder wie man das fühlen kann. Kannst du da vielleicht mal ein konkretes Beispiel nennen?
Ja, da ist jetzt auch wichtig, die intuitiven Kanäle zu nennen, denn sowohl die ganze Seelenreise als auch natürlich der Kontakt zu den Geisthelfern findet über die intuitiven Kanäle statt, nicht über die äußeren Sinneskanäle, sondern über das innere Sehen, das innere Hören, inneres Riechen, Schmecken, Spüren, Fühlen und innere Wissen. Also die nennen wir die inneren Sinneskanäle. Und jeder Mensch hat zumindest 2 oder 3 von den insgesamt 8 ausgeprägt von Geburt an. Und über diese, die finden wir auch heraus in der Sitzung. Also das ist ja ganz leicht, sie zu benennen. Und über diese Kanäle ist dann natürlich der Kontakt zur Seelenführung am leichtesten. Also als konkretes Beispiel. Eine Frau kriegt als Antwort, wenn du dich zurückziehst an einen relativ stillen Ort und in eine bequeme Körperposition gehst, wo du die Augen schließen kannst und dich dann erinnerst an unsere Verbindung, dann spürst du wieder, wie eine Hand oder eine Engelsschwinge sich auf deine Schulter legt oder du hörst meine Stimme dann wieder. So. Oder du fühlst meine besondere Energie um dich herum. So läuft das dann ab.
Ja, sehr schön, sehr spannend. Jetzt wechseln wir mal das Thema, wobei das sicherlich auch einhergeht, denn wenn es um die Fragestellung der Lebensaufgabe geht, viele Menschen, die sich auf die Suche danach machen, haben oft das Gefühl, dass sie etwas ganz Grandioses als Lebensaufgabe haben. Ne? Dass da irgendetwas vielleicht übersehen wird und sie völlig auf dem falschen Weg sind und dass die Lebensaufgabe immer etwas sehr Wichtiges und Tragendes sein muss. Was sind deine Erfahrungen damit?
Ja, da stimme ich dir vollkommen zu, dass diese Vorstellung haben wirklich die meisten Menschen, die auch zu uns kommen in die Seelenreise. Die Antworten der Geisthelfer sind immer so, dass sie übergeordnet, also übergeordnet ausgedrückt, geht es nicht um ein Machen und Tun, sondern um das Sein, was man von göttlicher Natur aus ist. Also das eigene Seelenlicht frei strahlen und wirken zu lassen. Auf eine authentische, unverstellte Weise, wahrhaftig, authentisch, einfach sein wahres Selbst leben, ist die übergeordnete Lebensaufgabe. Und darüber hinaus, Oliver, entschuldige, ja, wenn ich dich unterbreche, und dazu kommt deine besonderen Gaben entfalten. Das ist dann das Individuelle.
Ja, und vielleicht kann man tatsächlich auch sagen, weil ich erlebe das häufig auch in meinen Workshops, wenn die Menschen in diese Fragestellung gehen für sich, was ist meine Lebensaufgabe, oftmals kommt dann ein banales Bild zurück, dass es nicht darum geht, dass jeder hier eine großartige Lebensaufgabe nimmt in einer Führungsposition oder als Lehrer oder als Heiliger, wie auch immer, sondern dass das Ganze auch in einem sehr kleinen Rahmen stattfinden kann, entweder innerhalb der Familie oder innerhalb der Gemeinde, der Community. Und ein Supermarktkassierer oder eine Supermarktkassiererin kann genauso ihre Aufgabe dort finden, weil es geht nicht um das Was häufig, sondern um das Wie. Es ist ganz egal, was du machst, es kommt darauf an, wie du es machst.
Ja, und die Antwort ist häufig, deine Freude ausdrücken, deine Freude ausstrahlen und andere damit anstecken. Leichtigkeit ist deine Lebensaufgabe. Freiheit manchmal wird genannt. Frei zu sein, dich frei zu machen von möglichst allen Zwängen oder also es ist wirklich nicht immer, es ist nicht tun und machen. Ich kann das nur wiederholen. Es geht darum, den göttlichen Funken, das Seelenlicht strahlen zu lassen. So wie als Kind. Deswegen sind die schönen Kindheitsmomente so wichtig zu erinnern. versunken zu sein als Kind in die Beobachtung von Käfern im Gras oder beim Spielen sich zu vertiefen oder einfach totale Spaß und Freude zu haben beim Rumtoben auf Bäume klettern. Es ist so wichtig, diese Qualität in uns wieder zu beleben. Das sorglose, verspielte, leichte, freudvolle.
Ja, vielen Dank. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn viele Menschen meinen, sie müssen das Äußere verändern, um in ihre Zufriedenheit zu kommen oder in ihr Glück zu kommen. Und sicherlich sind, je nach Umstand, ist das ratsam, auch sein Äußerliches zu verändern. Aber das beginnt mit dem Wie. Wie gehe ich an die Sache ran und wie ändere ich mich erstmal, bevor ich das Äußere ändere?
Richtig. Ja.
Dorothea, wenn du die Menschen in das Leben zwischen den Leben begleitest, wie ist die Wahrnehmung des Ich dort? Wir sind ja hier sehr mit unserem Körper verbunden, mit unserer Körperlichkeit. Und wie erleben sich deine Klienten? Beschreiben sie das oder fragst du danach?
Ja, ich frage und sie beschreiben das. Sie können sich entweder in diesem damaligen Körper spüren und emotional fühlen, oder sie können sich wie von außen betrachten, als ob es ein anderer Mensch wäre. Beides ist möglich und beides ist authentisch. Allerdings ist es für sie überzeugender, wenn sie sich in diesem anderen Körper wahrnehmen und fühlen.
Interessant, ja. Ich habe aus meiner Erfahrung, in meinen außerkörperlichen Erfahrungen tatsächlich auch manchmal die Wahrnehmung von einem Körper, auch wenn es ein feinstofflicher Körper dann in dem Moment ist, der sich anders anfühlt als der physische Körper. Und manchmal ist es so, dass es wie, ja, da ist dann gar nichts mehr. Das ist wie ein Funke Bewusstsein sein.
Ja, das also in dem Bereich zwischen den Leben nehmen sich die Menschen wahr, entweder wie ein riesiges Energiewesen aus Licht, also riesig groß und weit, oder wie so ein Lichtschleier auch. Ja, können verschiedene Konturen beschreiben. Manche sagen, ich habe gar keine Kontur, ich bin überall hin ausgebreitet. Und manchmal sagen sie auch, ich bin reines Bewusstsein. Ich bin einfach nur Bewusstsein. Ja.
Ja. Wie ist es, gibt es Menschen, die ihr letztes Leben beschrieben haben? Hast du schon so einen Fall gehabt, wo jemand dann gesagt hat, das war meine letzte Inkarnation?
Ja.
Und wie geht's, was passiert dann, wenn so etwas auftaucht?
Ja, das ist ja nicht anders als andere Inkarnationen. Es ist allenfalls kann es emotional näher erlebt werden. Vor allem, wenn es mit einem traumatischen Tod endete. Zum Beispiel im KZ, in der Gaskammer, ne, oder so ähnlich.
Ja. Wenn ich meine jetzt die letzte von Hunderten von Inkarnationen oder wie viele es aber auch immer sind, wo geht die Seele hin, wenn sie fertig ist mit diesem Zyklus? Oder gibt es ein Fertig überhaupt?
Vermutlich gibt es kein endgültiges Fertig, sondern das geht immer in Zyklen weiter. Also ich frage dennoch die Seelenführung, bitte bringe deinen Schützling, lass ihn oder sie einmal für ein paar Momente eintauchen in das Angekommensein am letzten Entwicklungsziel. Und das wird als wunderbar erlebt. Individuell, unterschiedlich, und dennoch gibt es gemeinsame Qualitäten dieses Endzustands, dieses Angekommenseins. Also ich habe eine ganze Sammlung zusammengeschrieben, was ich da schon beschrieben bekommen habe. Ich bin im totalen Frieden, im All-Eins-Sein. Ich bin in der totalen Freiheit. Hier ist Musik ringsherum, Farben, Glückseligkeit, so alles nur Schwingung. Das ist phänomenal. Das ist einfach wunderschön.
Man bekommt direkt Sehnsucht, wenn man dir zuhört.
Ja, das ist natürlich auch unsere Sehnsucht, weißt du, Oliver? Das ist ja unsere innerste Sehnsucht, dass wir da wieder zurückkehren, ne, in die, zur Quelle, zur göttlichen Quelle, an dieses All-Eins-Sein, in die All-Liebe, All-Bewusstheit und auch in die Schöpferkraft. Und da werden wir, ich bin da überzeugt davon, dass wir da ankommen. Ich habe da gar kein Zweifel daran.
Wie verhält es sich mit den Rollen im Leben, zwischen dem Leben? Weil ich habe unterschiedliche Erfahrungen gemacht und auch unterschiedliche Aussagen gehört. Zum Beispiel Dolores Cannon sagt, die Rolle geht weiter, die wird nicht einfach abgegeben nach diesem Leben. Für mich ist in der Beobachtung eher gemischt, wo ich das Gefühl habe, manche geben ihre Rolle ab, die identifizieren sich nach dem Leben nicht mehr als Mutter, Vater, Sohn, Schwiegertochter, und andere jedoch bleiben da noch involviert in gewisser Weise. Wie ist deine Beobachtung dazu?
Ja, genau die gleiche, wie du sie gemacht hast. Ist unterschiedlich.
Oh, interessant. Meinst du, da gibt es Gründe, warum sich jemand sofort von seiner Rolle löst? Oder?
Das ist ein anderer Entwicklungsstand, würde ich sagen. Ja. Eine andere Entwicklungsgeschichte, eine individuelle Entwicklungsgeschichte, ein unterschiedlicher jetziger Stand der Dinge, vielleicht auch eine bewusste Entscheidung. Jetzt habe ich genug von dieser Rolle, jetzt lege ich sie ab, es reicht mir jetzt. Also ich habe viele Male zum Beispiel gehört von Frauen in dieser Seelenreise. Ja, dann habe ich mich entschieden, mir reicht's jetzt mit dem Muttersein, ich will jetzt keine Kinder mehr. Ich hatte so viele Leben mit so vielen Kindern. Ich bin jetzt keine Mutter mehr ab sofort. Ich bin vielleicht noch mütterlich für viele andere Seelen, ne, meine Mitmenschen, aber nicht mehr Mutter.
Wir haben vorhin, ich bin nicht sicher, ob es in dieser Episode war oder am Ende der letzten Episode, über das lineare Betrachten dieses Phänomens gesprochen. Und da hast du auch gesagt, dass man nicht alles so linear betrachten darf. Ich habe in diesem Zusammenhang noch eine Frage, oder vielmehr ist es so ein bisschen meine eigene Erfahrung gewesen, als ich, bevor ich die Leben zwischen den Leben Hypnose gemacht habe, hat man mich in einer vorangehenden Sitzung erstmal in ein früheres Leben geschickt, sozusagen. Und das fand ich auch sehr spannend. Ich hatte dann nicht unbedingt gar nicht so den Wunsch, das zu machen. Das hatte mich nie so gereizt, aber ich fand das unglaublich interessant. Was war so ein bisschen die Bedingung der Therapeutin, die sagte, erst machen wir das und dann machen wir später Leben zwischen den Leben. Und dabei kam ein sehr interessantes Leben, also es war nicht spektakulär, es war interessant, aber es war sehr einfach. Und ich hatte sehr stark das Gefühl, auch alles sinnlich wahrzunehmen von diesem Leben. Auch wenn es sehr einfach und augenscheinlich bedeutungslos erstmal war, im Nachhinein hat es sich als sehr bedeutungsvoll für mich entfaltet. Aber ich hatte dann das Gefühl, das war nicht mein Leben, das war ein Leben aus der großen Datenbank aller Leben. Und interessanterweise, vor einigen Monaten habe ich eins von Dolores Cannons Büchern gelesen, beziehungsweise das Audiobuch gehört, und dann sprach sie auch davon, dass es nicht unbedingt aus ihrer Betrachtung oder aus ihrer Erfahrung immer ein eigenes Leben ist, was man in einer Rückführung erlebt, sondern ein Leben, was eine Bedeutung hat oder in Bezug steht zu diesem Leben. Was ist dein Input dazu?
Das kann ich nicht aus meiner Erfahrung bestätigen. Und dagegen sprechen die Forschungsergebnisse von Professor Ian Stevenson an Tausenden von Kindern, die ganz bestimmte Vorleben erinnern, ganz bestimmte Erfahrungen in diesem Vorleben, Beziehungen zu Familienangehörigen und so weiter. Also, warum sollten Kinder sowas erinnern? Und vieles wurde ja durch Recherche auch bestätigt. Ja, das.
Ja, also
meine Erfahrung ist die, dass das sehr wohl Bedeutung hat, weil es macht doch Bedeutung im Sinne unserer gesamten Seelenentwicklung. Das ist ja nichts, einfach nicht nur aus Jux und Dollerei, dass ich einige Leben mit schweren traumatischen Erfahrungen durchlebt habe und andere Leben, die sehr schön waren und leicht, und dann wieder andere, die relativ monoton und unspektakulär waren. Die Seele will ja das ganze, also ein möglichst breites Spektrum der irdischen Erfahrungen durchleben, um sich zu vervollkommnen. Und für mich ergeben die Geschichten, die ich mitbekomme, durchaus Sinn. Das ist nicht willkürlich. Jetzt irgendmal eins. Also, oder ich, um ein Bild zu benutzen, wenn ich an einen Schauspieler denke, der hat 20 Rollen gespielt in 20 Theaterstücken. Und diese Theaterstücke haben Bedeutung für ihn gehabt. Er hat sich daran entwickelt auch. Auch wenn er sie rückwirkend, also wirklich als Theaterstücke betrachten kann, als Rollen, die er gespielt hat, die er inzwischen abgelegt hat. So ähnlich sehe ich das auch aus einer relativ hohen Perspektive für uns Menschen. Wir übernehmen Rollen, wir wählen Erfahrungen, um daran zu wachsen. Aber das Ganze ergibt schon für mich ein sinnvolles Puzzle.
Ja. Ja, das auf jeden Fall. Und so habe ich Sie auch verstanden in ihrer Ausführung. Sie ist da noch ein Stück weiter gegangen und hat erklärt, dass Ihre Beobachtungen zum Beispiel inkludieren, dass nicht jede, zum Beispiel wenn ein Seelenanteil zum allerersten Mal inkarniert, dann heißt es nicht unbedingt, dass es komplett ohne Informationen auf diese Erde kommt, weil das einfach viel zu chaotisch wäre, sondern ein gewisser Blueprint mitgegeben wird, der sich zusammensetzt aus der Datenbank von vielen Leben, damit man hier überhaupt gewisse Grundfähigkeiten hat, um navigieren zu können.
Ja, gut, das ist aber ja ziemlich spekulativ, Oliver.
Ja.
Können wir nur spekulieren darüber, ja.
Das ist hast du natürlich recht.
Theoretische Überlegung. Ich arbeite mit Menschen im alltäglichen Leben.
Ja, bevor wir zum Abschluss dieser Episode kommen, nochmal zu deiner Arbeit jetzt ganz spezifisch. Wenn jemand Interesse hat, so etwas zu erleben, wie bereitet man sich am besten darauf vor oder was für eine Erwartung darf man tragen?
Wichtig ist, sich frei zu machen von dem, was man in Büchern gelesen hat, möglichst. Also wie ein weißes Blatt in die Erfahrung hineinzugehen. Denn jede Sitzung ist einmalig, gibt keine zwei gleichen, auch wenn es ganz ähnliche Haupterfahrungen gibt in dieser Seelenreise, so ist dennoch keine wie die andere. Und wichtig ist auch, darauf bereite ich die Klienten vor, die zu mir kommen, dass sie ihre Intuitionskanäle üben. Also ich schicke eine CD, das machen die meisten meiner Kolleginnen, Kollegen vom Newton-Institut. Sie schicken eine Vorbereitungs-CD mit einer hypnotischen Meditationsübung, Selbsthypnoseübung, ein innerer schöner Ort, den man dann erinnert mit den Sinnen, die man eben zur Verfügung hat. Um diese sinnliche Empfänglichkeit zu üben.
Ja, und das dann, macht sehr viel Sinn.
Der dritte wichtige Punkt ist, sich zu besinnen auf die wichtigsten Herzensfragen. Das ist, finde ich, ganz wichtig, dass es brennende Fragen sind, 10 bis 12 maximal. Also manche Leute schicken mir 30 Fragen, auch wenn ich geschrieben habe, bitte es auf 10 begrenzen. Weil es ist ja keine Fragestunde in dem Sinne, ne, sondern es ist eine Selbsterforschung, und sich selbst kennenlernen, was ist eigentlich wichtig für mich. Und keine Verstandesfragen, sondern wirklich Herzensfragen von der Herzensebene aus. Wozu bin ich hier? Wer bin ich? Ne, was sind meine Gaben? Wie kann ich anderen helfen am besten? Oder sie, oder etwas der Welt etwas schenken? So.
Wie gestaltet es sich für Menschen, die in Trauer stecken? In so einer Sitzung oder nach so einer Sitzung. Ist das für dich wichtig, dass jemand in seinem Trauerprozess schon in gewisser Weise fortgeschritten ist, sozusagen? Und ich kann mir vorstellen, dass sich viele Menschen in ihrer Verzweiflung an dich wenden und sagen, ich möchte meine Liebsten wiedersehen.
Ja, das stimmt. Ja, ich empfehle ein paar Monate Trauerprozess erstmal zu durchlaufen. Ich habe da auch schon mal Ausnahmen gemacht, aber es ist sinnvoller, einmal für den Klienten selbst, aber auch für die Seele, die gegangen ist. Die will ja vielleicht erstmal einfach ihre Ruhe haben, nicht unbedingt gleich wieder kommunizieren mit einem Menschen. Ja, so nach einem halben Jahr ist es sinnvoll, meistens.
Finden Begegnungen statt? Passiert das häufig? Ist das
ja, fast immer. Ich würde sagen, in 9 von 10 Wünschen danach findet es statt, ja. Ja. Und das ist natürlich sehr heilsam, zu fragen, warum bist du so früh, also wenn es ein Kind war, warum bist du so früh aus dem Leben gegangen, wenn die Seele, diese gegangene Seele, die in jetzt in der geistigen Welt ist, es nicht selbst beantwortet, aus welchen Gründen auch immer, dann fragen wir die Seelenführung, warum ist sie so früh gegangen? Warum ist meine Tochter so früh gegangen? Warum Selbstmord? Warum schwere Krankheit? Was wollte ich daraus lernen? Was wollte die Seele meines Kindes daraus lernen? Wird nicht immer beantwortet, aber manchmal doch. Und wie kann ich kommunizieren? Kann ich kommunizieren weiterhin mit meinem Kind oder mit meinem verstorbenen Partner? Und meistens wird das bejaht. Das ist die sogenannte Afterlife Communication, After Death Communication, ADC, die auch immer mehr erforscht wird. Sie ist möglich und die meisten Seelen im Jenseits möchten das auch gerne.
Wir haben ein Thema noch nicht angeschnitten, ausführlich, was mir gerade wieder einfiel, was ich in der am Anfang der Episode gesagt hatte oder am Ende der letzten Episode, Gewalt. Es sind ja sicherlich viele Erlebnisse, die dir geschildert werden, wo ja Gewalt in einem vergangenen Leben eine Rolle spielt. Oder natürlich auch in diesem Leben, ganz klar. Ne? Und diese Frage sich sicherlich auch stellt, warum müssen Seelen, die inkarniert sind, so Erfahrungen machen, die aus unserer Perspektive gruselig oder horrend vielleicht auch sogar sind?
Die Fragen kommen sehr häufig, ja. Auch aus diesem Leben. Warum musste ich sexuellen Missbrauch oder physische Gewalt als Kind erfahren? Die Seelen Führung ist sehr einfühlsam und holt den Menschen da ab, begegnet dem Menschen da, wo er sie steht. Es geht darum, verschiedene Ebenen zu betrachten. Denn wenn eine Traumatisierung noch sehr virulent ist, sehr aktiv innerlich, man kann den Menschen niemals sagen, du hast das gewählt. Das wäre einfach zynisch, wenn nicht gar kriminell. Sondern dann in so einer Situation wird natürlich das Leiden gewürdigt. das Opfersein, denn als Mensch, als Kind sind wir Opfer, sind wir ausgeliefert. Und das muss erstmal gewürdigt und verstanden werden und das macht die Seelenführung selbstverständlich. Es kommt also ganz drauf an, ob der oder die Betroffene schon mehrere Ebenen des Verstehens oder der Perspektive zur Verfügung hat. Wenn eine Perspektive eingenommen werden kann, was wollte ich daraus lernen, dann ist das natürlich anders, als wenn ich noch voll in der Erfahrung des Opferdaseins bin. Es ist Unrecht. Für das Kind, für den betroffenen Menschen ist es Unrecht. Und das muss man erstmal so wirklich würdigen. Und ganz kontraproduktiv ist es, jemanden zur Vergebung zu drängen, wenn das noch gar nicht so weit ist. Da gibt es verschiedene Verarbeitungsetappen. Und ich sage immer, bloß nicht drängen zur Vergebung. Ich sage das jedem. Vergebung kommt von selbst, wenn es soweit ist. Da kommt der Wunsch danach. Aber wenn das vom Kopf aus geschehen soll, weil man meint, man müsste vergeben oder weil es in irgendwelchen Büchern steht oder irgendein esoterischer Lehrer das predigt, ist das fatal. Da gibt es spirituelle Bypässe, ne? So Löcher in der Struktur.
Es ist sehr, sehr deutlich, sehr, sehr schön und sehr wichtig vor allen Dingen auch, dass es nicht darum geht, eben die Leute sofort in die Verantwortung zu zerren und zu sagen, du bist selber schuld, das hast du dir ausgesucht. Ne? Denn das ist oftmals, glaube ich, missverstanden, auch durch Literatur, die sich nicht sehr sensibel oder gewählt auszudrücken vermag, beziehungsweise der Autor oder Autorin solcher Literatur. Ne? Deshalb vielen, vielen Dank, weil das ist, glaube ich, ganz wichtig, erstmal in die Akzeptanz auch zu kommen. Und auch das Nicht-Drängen zur Vergebung, finde ich, ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
Ja, und es ist auch so, dass es sehr heilsam ist, wenn die Menschen auch in einer Seelenreise alle ihre Gefühle diesbezüglich ausdrücken dürfen. Und manchmal habe ich erlebt, dass sie schimpfen und wüten mit dem Seelenführer. Warum hast du mich allein gelassen? Warum musste ich das erleben? Das ist wichtig, dass das ausgedrückt werden darf.
Ja, und der Seelenführer, kann ich mir vorstellen, hat sicherlich auch eine entsprechende, adäquate Reaktion darauf.
Ne? Sicher, natürlich.
Ja. Ja, liebe Dorothea, unsere Zeit ist schon wieder zu Ende. Ich bin tief berührt und sehr, sehr froh, dass wir dieses Gespräch führen konnten und dass du dir die Zeit genommen hast. Ich möchte an dieser Stelle noch darauf hinweisen, dass Dorothea sehr viel an Literatur co-kreiert hat zum Thema. Ich werde natürlich deine Webseite unter diesem Video verlinken und auch wer noch mehr zu diesem Thema Life Between Life, Leben zwischen den Leben von Dorothea hören möchte. Es gibt noch eine dreiteilige Vortragsreihe von dir, die auf YouTube zu sehen ist. Und die werde ich auch noch mit hier unten verlinken. Das ergänzend nochmal sehr spannend.
Dankeschön. Ich habe auch zwei Bücher geschrieben.
Ja.
Eines auf Deutsch und eines auf Englisch. Das sind aber zwei verschiedene Bücher.
Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil ich war so ein bisschen verwundert. Das eine gibt es nur auf Englisch, ne?
Ja, bisher nur auf Englisch. Das will ich noch zurück übersetzen ins Deutsche, ja.
Ja, dann nenn uns doch mal das Deutsche zumindest, weil das wahrscheinlich in erster Linie auch interessant ist für...
Ich habe sie mir hier zur Seite gelegt. Das ist hier Seelenreise.
Ja.
Das Leben zwischen den Leben. Ja, das ist ja wohl am interessantesten hier für Deutsche.
Wer der englischen Sprache mächtig ist.
Englische ist Seelenlicht.
Ja, Seelenlicht. Soul Light, Seelenlicht. Ja. Und das ist aber ein anderes Buch. Our Divine
Purpose Revealed on 2000 Afterlife Journeys. Ich habe 2500 solche Seelenreisen therapeutisch begleitet und habe da einen reichen Erfahrungsschatz gewonnen damit.
Ja, also wahnsinnig spannend, vor allen Dingen auch, wenn man das ganz in Ruhe nochmal erleben möchte, und viele Menschen lesen eben gerne. Dafür ist das Buch Seelenreise von Dorothea Fuckert ganz fantastisch geeignet.
Dankeschön. Ich würde auch gerne noch zum Abschluss auf das Newton-Institut hinweisen. Im Newton-Institut sind über 200 Kollegen und Kolleginnen organisiert, über die ganze Welt verteilt. In Deutschland sind es ungefähr 12. Es gibt eine Webseite. Das Institut macht Trainings, Ausbildungskurse. Es gibt eine vierteljährliche Online-Journal heraus. Und da kann man sich auch noch weiter informieren auf dieser Webseite.
Werde ich auch mit verlinken, damit das Suchen nicht so mühsam wird im Internet.
Okay, danke schön, Oliver. Es war mir eine Freude, wirklich mit dir zu sprechen.
Es war mir eine Freude.
Weißt du warum? Weil das ganz Besondere an unseren Gesprächen hier ist, dass du so viel Erfahrung hast in diesem Bereich, so viel ähnliche Beobachtungen gemacht hast. Das ist wirklich toll.
Ja, mich flasht das auch, ehrlich gesagt. Ich bin immer wieder überrascht, denn auch ich komme immer mal wieder ans Zweifeln, ne, oder ins Zweifeln vielmehr. Es gibt Momente auch in meinem Leben, auch wenn ich schon so vieles gesehen und beobachtet habe und beobachten durfte, aber es kommen immer mal Momente, wo ich denke, ist das alles real oder spinne ich jetzt total? Und wenn dann so jemand kommt, der etwas Ähnliches macht, aber anders, und gleiche Beobachtung, gleiche Ergebnisse erhält, dann bin ich immer total happy und glücklich, weil das so eine unerwartete Bestätigung gibt. Mhm. Ne? Und ich finde es, weil es ist dann, ich war schon so lange unterwegs in meiner Arbeit und hatte noch nie was von Michael Newton gehört, bis, glaube ich, 2019 oder 2020 sogar. Mhm. Wie ist das an mir vorbeigegangen? Wie kann das sein? Aber das zu lesen, was dort alles beschrieben wird von ihm, das ist für mich eine der größten Rückbestätigungen gewesen, die ich hatte in meiner ganzen Laufbahn, weil da so viele Überschneidungen sind. Mhm. Und klar, nicht alles ist gleich. Jeder hat am Ende seine Wahrheit, die er sich daraus zusammenbastelt sozusagen. Und das ist auch wichtig und richtig so, aber es bestärkt und es ermutigt. Vielen Dank, liebe Dorothea. Ich glaube, das war nicht das letzte Mal, dass wir uns hier gesehen haben. Ich würde mich freuen, wenn wir das in Zukunft noch weiterführen können.
Das wäre wunderbar, ja. Danke dir auch nochmal
herzlich
und wünsche dir alles, alles Gute und Liebe. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.